Liebe Gemeinde, genug ist nicht genug. Ich lasse mich nicht belügen. Schon Schweigen ist Betrug. Genug kann nie genügen. So hat es der Liedermacher Konstantin Wecker schon vor vielen Jahren gesungen. In einem Lied voller Lebenshunger, in einem Lied auch voller verzweifelter Sehnsucht. Genug ist nicht genug und immer die Angst, man könnte etwas verpassen. Bloß nicht zu schnell zufrieden geben. Und dann geht dieses Lied weiter. Viel zu lange rumgesessen, überm Boden dampft bereits das Licht. Jetzt muss endlich was passieren, weil sonst irgendwas in mir zerbricht. Dieser Kitzel auf der Zunge, selbst das Abflusswasser schmeckt nach Wein. Nochmal kurz den Mund geleckt und dann tauche ich ins Gewühl hinein. Komm, wir brechen morgen aus und dann stellen wir uns gegen den Wind. Ein Lied voller Hunger. Ein Lied auch voller wirrer Vorstellungen, wie dieser Hunger gestillt werden könnte. Aus biblischer Perspektive ist dieser Hunger gerechtfertigt. Heute klagt man ja oft, ja, die Menschen seien viel zu anspruchsvoll. Im Gegenteil, das Gegenteil ist wahr. Wir sind viel zu anspruchslos geworden. Man gibt sich viel zu schnell und mit viel zu wenig zufrieden. Mit so einem kleinen bürgerlichen Leben, diesen paar kleinen Genüssen und Freuden, dies bisschen Fußball und Führerschein. Und Weihnachten will uns nun aus dieser falschen Genügsamkeit herausreißen. Und Gott sagt, was du für genug hältst, das ist noch lange nicht genug. Hör bloß nicht auf zu hoffen, hör bloß nicht auf zu hungern. Nach dem wahren Leben. Auch außerhalb der Bibel hat es in der Menschheitsgeschichte ja immer Visionäre gegeben. Das waren Leute, die sich mit dem Alltag nicht abgefunden haben. Visionäre, die haben ihre Utopien gegen den Alltag gesetzt. Eine Utopie, ja, vielleicht könnte man sagen, ist der Traum von einer besseren Zukunft, von einer besseren Welt. Karl Marx hatte so diese Utopie der klassenlosen Gesellschaft, ob das nun besser gewesen wäre, sei nochmal dahingestellt. Aber Träume davon, dass es besser wird. Und auch die Menschen der Bibel kennen diesen Hunger, diese Sehnsucht, die der Prophet Jesaja zum Beispiel in Jesaja 64 so auf den Punkt bringt. Jesaja 64, Vers 1, in einer schwierigen Situation des Volkes Israel. Wir sind geworden, wir solche, über die du nie geherrscht hast, Herr. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab und die Berge vor dir zerflössen. Dass der Himmel doch geöffnet würde. Und das, was hier so fest und unbeweglich zu stehen scheint, sich auflöst wie Wachs. Dass alles verändert werden kann. Ach, dass du den Himmel zerrissest. Und führest herab. Diese Sehnsucht hat Gott uns allen ins Herz gelegt. Aber wir tun viel zu viel, um sie zu betäuben. Aber Gott hat uns nicht nur diese Sehnsucht gegeben, sondern er hat uns etwas gegeben, was schöner ist als die schönste Utopie. Er hat uns Prophetie gegeben. Verstehen Sie, das ist der Unterschied. Utopie ist menschliche Träumerei. Prophetie ist göttliches Versprechen. Die Propheten haben nicht nur ein paar religiöse Utopien zu Papier gebracht, sondern sie haben feste, solide, göttliche Versprechen offenbart bekommen und für uns festgehalten. Und diese göttliche Prophetie, die ist so wunderschön, dass wir es uns manchmal einfach nicht vorstellen können. Zu schön, um wahr zu sein. Das ist auch das Thema dieser Predigt, zu schön, um wahr zu sein. Und der Untertitel lautet, eine königliche Hoffnung. Zu schön, um wahr zu sein, eine königliche Hoffnung. Gott schenkt uns an Weihnachten eine königliche Hoffnung. Und mein Gebet ist, dass Sie diesen Gottesdienst verlassen, bis oben ausgefüllt mit königlicher Hoffnung. Gott gibt uns diese Hoffnung schwarz auf weiß, hier in Jesaja 11. Es ist ein auf den ersten Blick etwas sperriger Text, deswegen wird selten darüber gepredigt. Aber ich hoffe, dass wir das eine oder andere darin erkennen und mitnehmen können. Jesaja. Jesaja ist eine gute Adresse. So viele seiner Prophetien haben sich nachweislich bereits erfüllt. Dass der Perserkönig Kyros die Juden wieder ins eigene Land zurückschicken würde, das hatte Jesaja 150 Jahre vorher vorausgesagt und sogar den Namen von diesem Kyros, den, als er das schrieb, noch keiner kennen konnte. Oder er hat mehr als 700 Jahre vor der Kreuzigung in Jesaja 53 sehr genau beschrieben, was Jesus tun würde am Kreuz für uns. Oder er hat in Jesaja 7, Vers 14 schon von der Jungfrauengeburt geschrieben, die sich dann an Weihnachten ereignete. Und noch zu Lebzeiten haben sich viele seiner Vorhersagen erfüllt, dass der König Hiskia wieder gesund werden würde, dass der Assyrerkönig bei seinem Marsch auf Jerusalem scheitern würde durch eine plötzliche Katastrophe. All das hatte sich erfüllt. Jesaja, eine wahrlich gute Adresse. Und auch von Jesaja 11 hat sich ein Teil bereits erfüllt. Umso sicherer dürfen wir damit rechnen, dass auch der Rest noch kommen wird. Zu schön, um wahr zu sein? So werden auch die ersten Empfänger dieser Botschaft abgewunken haben. Als Jesaja predigte, gut 700 Jahre vor Christus, Jesaja wirkte ja etwa von 739 bis 686, das kann man ganz gut an den Königen festmachen, mit denen er zu tun hatte, so um 700 vor, keine gute Zeit für Israel, schwache und korrupte Könige, soziale Nöte, Ungerechtigkeit allen halben und Sanherib, der assyrische König, marschiert mit seinen Truppen gegen Jerusalem. 701. Und König Hiskia, das war noch der beste dieser Könige, die Jesaja erlebt haben, der frommste, der will sich fast ergeben. Und Jesaja stärkt ihm den Rücken und sagt, Gott wird für euch streiten, sei mutig und ergib dich nicht, gib nicht klein bei, streich nicht die Segel, Gott wird euch den Sieg schenken. Und so ist es dann gekommen, Sanherib ist abgezogen. Und doch mitten in all diesen dunklen Jahren singt Jesaja das Lied einer königlichen Hoffnung. Und er singt dieses Lied unbeirrt. Es ist das Lied von einem besseren König, den Gott uns schicken wird. Von einem König, der alles gut machen wird. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er wird den Thron Davids stärken. Die Königslinie aus dem Hause Davids, so sagt Jesaja in Kapitel 9 und in Kapitel 7 macht er deutlich, dass der da kommt, von einer Jungfrau geboren werden wird. Ein Wunder, eine ganz besondere Geburt. Ja, und dann kommt diese Prophetie Jesaja 11 und das ist große Königsgeschichte. Sie haben diesen Text vor sich nach der Schlachterübersetzung 2000 und ich möchte es Ihnen ans Herz legen, diesen Text in der kommenden Woche mitzunehmen, in Ihren Alltag hinein und immer wieder hineinzuschauen. Große Königsgeschichte. Und das Erste, was wir über diese königliche Hoffnung wissen müssen, heißt, wer ist dieser König? Das ist unsere erste Frage. Wer ist dieser König? Und Jesaja gibt uns Antwort. Und es wird ein Zweig hervorgehen, Luther übersetzt, ein Reis, also ein kleiner Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Von diesem Vers stammt das Weihnachtslied, das wir eben gesungen haben. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart. Von Jesse kam die Art. Jesse ist ein anderer Ausdruck für Isai und Isai war der Vater von David. Also dieser König kommt aus der Davidslinie und dieses Lied, es ist ein Ros entsprungen, kommt von Jesaja 11. Und als sie das hörten, da haben viele bestimmt aufgehorcht. Das wussten sie noch aus den Erzählungen der Eltern und Großeltern von diesem König David, einst geboren in Bethlehem, 11 Kilometer vor Jerusalem, der jüngste von 7 Söhnen aus dem Hause des Bauern Isai. Und eines Tages kommt der Prophet Samuel zur Königskür auf den Hof des Bauern Isai und er lässt alle seine 6 älteren Söhne antreten und Samuel lässt alle diese 6 abblitzen. Und dann gießt er diesem Nesthäkchen David das Salböl des Königs auf den Wuschelkopf. Und so wächst dieser junge Mann heran, dieser David, zu einem mächtigen Lebensbaum mit einem großen Stammbaum, so wie Sie diese Stammbäume kennen, vielleicht aus Ihrer Familienchronik, mit großen Seitenzweigen und einer mächtigen Krone. Der Stammbaum Davids können Sie in der Bibel gut nachlesen. Und nun erwarteten die Israeliten dort oben aus der Krone des Stammbaums, da muss doch der Messias hervorbrechen. Dort aus der Krone muss er herausbrechen, gleichsam als Ruhmesblatt aus den Blättern. Gleichsam die Krönung aus der Krone, gleichsam die Spitze aus dem Wipfel. Das muss doch der Messias sein. Der lange hoffte, der lange ersehnte. Aber es kam nicht der Messias. Es kam der Assyrer König Sanherib und es kam der korrupte Ahab und es kamen all die mittelmäßigen, machtgierigen und mutlosen Königsdarsteller, von denen wir auch in den letzten Monaten gelesen haben. Und die Wachsamen unter den Israeliten, die haben bestimmt zusammengezuckt, die sind bestimmt aufgeschreckt, als Jesaja ihnen dann ankündigte, es wird ein Zweig aus dem Stumpf Isais kommen. Verstehen Sie, nicht ein Zweig aus der Krone, nicht der krönende Abschluss, sondern ein Zweig aus dem Stumpf. Und Jesaja wird dann in Kapitel 53 noch hinzufügen über den, der da kommt. Er wuchs auf wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. So steht es in Jesaja 53, Vers 2. Aus dem Stumpf. Aus dem letzten Stumpen. Aus dem dürren Erdreich. Soweit wird es mit unserer Königsfamilie kommen, haben die Wachsamen dann registriert. Dass von diesem ganzen prächtigen Baum nur noch ein Stumpf übrig bleibt. Statt Prunk und Gala, den er im Buckingham Palace gerade noch eine Kartoffelsuppe in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, das ist so in etwa die Relation. Der König aus dem Stumpf Isais. Und spätere Generationen haben dann noch besser verstanden, wie wörtlich das gemeint war. 100 Jahre später brach überhaupt nichts mehr raus aus diesem Baum, sondern es brach über sie herein. Die Babylonier mit ihren Streitäxten, die hauten alles kurz und klein, die haben diesen Baum zerlegt gewissermaßen, diesen ganzen Stammbaum Davids. Die haben diesen Baum gekippt und die haben das Restvolk wie Kleinholz nach Babylon geschleppt. Und irgendwann kam Israel zurück ins Land, aber völlig machtlos. Da war es aus mit Davids Herrlichkeit. Knechte fremder Herren waren sie geworden. Und übrig geblieben war nur noch dieser Wurzelstock, nur noch dieser Baumstumpf, nur noch ein Stumpen, mehr nicht. Nur noch heulen und weinen. Aber dieser Wurzelstock vermoderte nicht und dieser Baumstock und Stumpf verfaulte nicht und dieser Stumpen ließ plötzlich einen kleinen Seitentrieb hervorkommen. Es ist ein Ros entsprungen. Und wieder in Bethlehem, dort, wo schon David geboren war. Und Jesaja hatte gesagt, das ist's. Und die Leute fragten, Entschuldigung, ein schwacher Seitentrieb? Ist das alles? Ist das die ganze Herrlichkeit? Ist das der Messias? Und so wie auch wir fragen, Entschuldigung, ein kleines, erbärmliches Kind? Ist das alles? Entschuldigung, eine wackelige Krippe aus Holz? Ist das alles? Entschuldigung, ein zugiger Stall und eine unerfahrene Mutter mit einem Verlobten, der nicht weiß, was um ihn herum passiert? Ist das alles? Ist das alles, was ihr an Weihnachten zu bieten habt? Aber Jesaja wusste es. Und die Engel über dem Feld, sie wussten es. Und die Weisen aus Babylonien, sie alle wussten es. Das ist er. Da ist es. Der ist's. Der große Retter ist unendlich klein, so groß wie eben ein neugeborenes Kind. Aber in diesem Kind lässt Gott dem Verfallsprozess dieser Welt nicht freien Lauf. In diesem Kind sagt Gott dem Verwesungsgeruch dieser Welt den Kampf an. In diesem Kind ist er auf dem Plan, in diesem kleinen Zweig aus dem Stumpen Isais. Da setzt Gott einen Neuanfang, der absolut nachhaltig ist. Auch für deine gefällten Lebensbäume, die einmal in den Himmel ragten und dann vielleicht wegen irgendwelchen Schicksalsschlägen zu Boden gingen. In diesem Zweig aus dem Stumpen Isais. Da ist deine Hoffnung. Es wird ein Zweig hervorgehen. In Jesus Christus setzt Gott ein Neuanfang, auch für unsere ganzen geknickten Lebenszweige, die einmal weit herausragten vielleicht und dann irgendwie unter der Last des Alltags eingeknickt sind. In diesem Kind aus dem Stumpen Isais, da setzt Gott eine neue Hoffnung. Wir haben das ja gehört in dem Lied unseres Jugendkreises. dass ihr uns auch so direkt und inhaltsstark zugesungen habt. Nacht liegt über vielen Herzen. Furcht verdunkelt Mut und Licht, nichts zu hoffen, keine Liebe, auch zu glauben wagt man nicht. Doch das Licht besiegt die Schatten und bricht in unsere Angst hinein. Gottes Sohn, Kind in der Krippe, lädt die Welt zum Leben ein. Verstehen Sie, das ist diese wunderbare Nachricht, dass dieser Stern wirklich strahlend in dem Dunkel helles Licht verbreitet. Das ist die Wahrheit von Jesaja 11. Es wird ein Zweig hervorgehen. In Jesus Christus setzt Gott einen Neuanfang. Auch für deine geknickten Lebenszweige. Auch für deine Lebenspläne, die einmal so großartig entworfen waren und dann zusammengestrichen wurden, zusammengeschrumpft sind auf einen kleinen Stumpf. Er schafft den Neuanfang. Wie viele geknickte Leute gibt es unter uns? Wie viele geknickte Hoffnungen? Wie viel Enttäuschung und Traurigkeit? Aber der König kommt, es wird ein Zweig hervorgehen und Gott setzt in diesem Jesus seinen Neuanfang. Es passiert alles durch diesen König, alles. Und von dem weiß Jesaja dann noch mehr zu sagen. Vers 2, da spricht er von der Krone, die dieser König tragen wird. Sehen Sie, und auf ihm bedruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Das ist die Krone, ja? Es ist nicht die Goldkrone, die Augustus tragen wird. Es ist nicht das goldene Zepter, mit dem König Herodes Autorität vorgaukeln wird. Der Messias kommt nicht mit Samt und Purpur. Er kommt nicht mit Mitra und Krummstab. Er kommt nicht mit Lametta und 13 Orden auf der Brust. Sondern auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist Gottes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, des Rates und der Kraft, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und es wird sein Wohlgefallen sein, eins mit Gott zu sein. Er wird ganz eins mit Gott sein. Es wird sein Hauptanliegen sein, dem lebendigen Gott zu dienen und ihn zu ehren, weil er selber Gott ist. Und in diesem Messias, der da kommt, da wird die volle göttliche Wirklichkeit da sein. Seine ganze Macht, seine ganze Liebe. Schauen Sie hier in Vers 2, da steckt die Trinität, die Dreieinigkeit drin. Auf ihm, nämlich auf dem Messias, wird ruhen der Geist des Herrn, der Messias und der Heilige Geist und Gott der Vater. Und das wird sein ein Geist der Weisheit und des Verstandes. Das heißt, er wird unsere Lage zu 100% durchblicken. Er wird sie verstehen, er wird sie genau beurteilen können. Er kennt die ganze Wahrheit, er sieht alles klar. Der Geist der Weiten des Verstandes und dann der Geist des Rates und der Kraft. Er wird genau wissen, was zu tun ist. Er wird genau wissen, was richtig ist in deinem Leben. Er wird genau wissen, was du brauchst. Und er hat die Stärke, das auch durchzusetzen, was du brauchst. Er wird es tun, denn auf ihm ruht der Geist des Rates und der Kraft und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das heißt, er wird auf du und du stehen mit dem Heiligen Gott. Er wird absolut vertraut sein mit dem Vater, der ihn sendet. Und er wird ihn uns nahe bringen. Das ist unser König. Das ist dein König. Unfassbar. Und dieser große König, der wird bei seinem Kommen so klein sein, dass er auf den Stumpf Isais passt. Verstehst du? Das ist dieser König. Und dann beantwortet Jesaja uns eine zweite Frage. Nicht nur die Frage, wer ist dieser König, sondern wie wird es sein? Das ist die zweite Frage. Wie wird es sein im Reich dieses Königs? Und Jesaja beschreibt genau, wie es sein wird ab Vers 3. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Der Hauch seiner Lippen wird ausreichen, um für Recht und Gerechtigkeit und Wahrheit und Klarheit zu sorgen. Welche Macht? Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein. Und Wahrheit, der Gurt seiner Hüften. Das ist eine weltweite Perspektive, die hier entfaltet wird. Das sehen Sie nämlich in Vers 9. Das wird gelten, wo? Vers 9, sie werden nichts Böses tun, noch Verderben anrichten auf dem ganzen Berg meines Heiligtums, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie Wasser den Meeresgrund bedeckt. Verstehen Sie, so vollständig wie Wasser den Meeresgrund bedeckt, so vollständig wird die Erde erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn. Das ist die Zukunftsperspektive. Da erinnert er nichts mehr an den Stumpf. Merken Sie diesen Kontrast. Und seit dem Neuen Testament verstehen wir viel mehr, wie der Stumpf und die Krone zusammenpassen. Das Neue Testament sagt nämlich, dieser König wird zweimal kommen. Beim ersten Mal kommt er aus dem Stumpf Isais. Beim ersten Mal wird er geboren von einer schwachen Frau, wenn auch auf dem Weg des Wunders der Jungfrauengeburt. Beim ersten Mal reitet er auf dem Esel ein, wie wir das letzten Sonntag gesehen und studiert haben. Aber beim zweiten Mal, sagt das Neue Testament, wird dieser König dann mit überwältigender Macht aus dem Himmel kommen. Mit überwältigender Macht aus dem Himmel. Und deswegen hat Zacharias in seinem berühmten Benediktus in Lukas 1, Vers 79 eben auch das andere gesagt. Uns wird besuchen der Aufgang aus der Höhe. Jesaja, der Stumpf Isais. Und Zacharias sagt, uns wird besuchen der Aufgang aus der Höhe. Er, der alle Macht hat, er wird auf dieser Erde sein mächtiges Reich aufrichten. Er wird alle Herrschaft ausüben. Er wird mit dem Stab seines Mundes, Vers 4, die Erde schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Wie wird es sein in diesem Reich? So wird es sein. Es wird hundertprozentige Gerechtigkeit geben und hundertprozentige Sicherheit und Geborgenheit. Die Verse 3 bis 5 sprechen von der Gerechtigkeit. Und wir wissen ja, wie die Situation in Israel damals war. Rechtsbruch, Unterdrückung, Selbstbereicherung. Und dieser König, der wird sorgen für absolute moralische Gerechtigkeit. Er wird alles gut machen, alles recht. Er wird sein Urteil sprechen, Vers 4, und er wird es durchsetzen mit souveräner Macht, Vers 9. Und das mit dem Hauch seines Mundes, sein Wort genügt. Und alle Ungerechtigkeit wird er beseitigen. Und das, worüber wir jetzt so entsetzt und so hilflos sind, wird er beseitigen. Und den Amoklauf von Newtown in Connecticut, bei dem 20 Kinder zu Tode kommen und 6 Erwachsene, wird es nicht mehr geben. Es wird das nicht mehr geben. Aber schauen Sie, das ist ja auch nur ein kleiner Ausschnitt der Ungerechtigkeit. Das ist ein kleiner Ausschnitt der Ungerechtigkeit, den die Presse gerade mal hochjubelt. Wie viel andere Ungerechtigkeit gibt es daneben, Tag für Tag? Selbst in unserer Wahrnehmung von Ungerechtigkeit, selbst in unserer Wahrnehmung von Ungerechtigkeit sind wir noch ungerecht. Wie viel Unrecht vergessen wir einfach, weil es nicht bis in die Titelzeilen kommt? Es passiert so viel anderes schlimmes Unrecht, was wir nicht mal zur Kenntnis nehmen. Das Unrecht der verfolgten Christen. Das grauenvolle Unrecht, das mehr als 150.000 Kinder, Menschen in unserem Lande Jahr für Jahr getötet werden durch Abtreibung. Die 20 aus Amerika schaffen es in die Schlagzeile. Aber wer von den Journalisten, die das jetzt so intensiv bearbeiten, hat auch nur eine Schlagzeile den mehr als 150.000 ermordeten Kindern gegönnt? Verstehen Sie, noch in unserer Wahrnehmung der Ungerechtigkeit, noch in unserem Umgang mit der Ungerechtigkeit sind wir ungerecht. So sind wir. Wir haben nicht das Maß. Wir haben nicht den Geist der Weisheit und der Erkenntnis. Oft haben wir das nicht. Aber der König wird für Gerechtigkeit sorgen. Und wenn wir realistisch sind, ist es eigentlich keine schöne Aussicht, denn dann muss er uns auch verurteilen, wenn er für Gerechtigkeit sorgt. Aber Jesaja bringt das als Freudenbotschaft. Jesaja sagt, du, es wird eine Ruhestätte da sein. In Vers 10, da redet er von der Ruhestätte. Seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein, auch für die Heiden. Gucken Sie nach, das steht in Vers 10. Es wird eine Ruhestätte geben. Wie kann das sein, dass der König für Gerechtigkeit sorgt und uns trotzdem nicht verurteilt? Die Antwort wird Jesaja später geben, in Kapitel 53, Vers 6 und Vers 11. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe diesen Vers 11 aus Jesaja 53 nie so gut verstanden, wie in dieser Woche, nachdem ich Jesaja 11 zum ersten Mal so richtig studiert habe. Denn was steht in Jesaja 53, Vers 6? Da steht, aber der Herr warf alle unsere Sünde auf ihn. Er trägt es, er trägt die verdiente Strafe. Und dann heißt es in Vers 11, und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, also der Christus, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen. Denn Er trägt ihre Sünden. Verstehen Sie, darum müssen wir uns vor dem König, der die Gerechtigkeit bringt, nicht fürchten. Weil er die Gerechtigkeit nicht nur ausspricht und beurteilt, sondern weil er gekommen ist, um uns seine Gerechtigkeit zu schenken. Genau dazu ist Jesus gekommen. Dazu hat er sich als Sündloser mitten unter die Sünder gestellt. Das haben wir ja letzte Woche gesehen, wie er sich von Johannes dem Täufer hat taufen lassen. Genau darum hat er diese Sündertaufe über sich ergehen lassen. Er hat sie nicht nur über sich ergehen lassen, er hat sie aktiv gesucht, um deutlich zu machen, ich stelle mich unter euch Sünder. Ich trage eure Strafe, ich ziehe mir euren Schmutz an. Und deswegen hat er zu Johannes dem Täufer ja gesagt, lass uns das jetzt machen, Johannes. Johannes wollte ja nicht. Johannes sagte, es geht nicht an, dass ich dich taufe. Dass ich dir die Sündertaufe verpasse, Jesus. Und Jesus hat gesagt, lass es jetzt geschehen. Es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Johannes, ich muss jetzt alle Strafe tragen, die Gott gerechterweise vollziehen muss, weil Gott heilig und gerecht ist. Und es muss jedes Unrecht gesühnt werden. Die Gerechtigkeit muss erfüllt werden, um Gottes Willen, weil er heilig ist. Und ich kann sie wegtragen, weil ich ohne Sünde bin. Also lad sie mir auf. Lad mir deine Strafe auf, sagt Jesus. Lad mir deine Schuld auf, die du verdient hättest. Er bringt Gerechtigkeit. Er sorgt für Gerechtigkeit und er spricht uns gerecht. So wird es sein im Reich dieses Königs. Es wird hundertprozentige Gerechtigkeit geben und hundertprozentige Sicherheit. Schauen Sie, das sind die nächsten Verse. Die lese ich einfach noch vor. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Jäger und Gejagte werden in Frieden leben. Frieden in der Schöpfung Gottes, die von der Sünde so kaputt gemacht wurde. Und diese Veränderung, lesen Sie doch, die wird bis in die Geschöpfe hineinreichen. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden. Das ist, wie gesagt, nicht Utopie, das ist Prophetie, was wir hier haben. Und ihre Jungen zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen, wie ein Rind. Veränderung bis in die Natur der Geschöpfe hinein. Und Vers 8, der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter. Die Natter war als giftig bekannt. Und der Entwöhnte, also der kleine Kerl, der man gerade von der Mutterbrust weg ist, der wird seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Und es wird ihm nichts passieren. Und hier werden die Folgen des Sündenfalls rückgängig gemacht werden. Denn wie hieß es denn nach dem Sündenfall? Was hat Gott gesagt? Der Samen der Schlange wird gegen den Samen der Frau sein. Er wird danach trachten, den Samen der Frau zu töten. Und der Teufel hatte sich in diese Gestalt dieser Schlange hineinbegeben. Und er hatte gewissermaßen die Art der Schlangen mit in diesen Konflikt hineingezogen. Und das alles wird rückgängig gemacht werden. Es wird aufgehoben sein. Und Vers 9, die ganze Erde wird zum Berg des Herrn werden, zu seinem Herrschaftsbereich. Überall wie Wasser, das Meer bedeckt den Boden des Meeres, wird die Herrschaft und Gerechtigkeit und Sicherheit und Geborgenheit des Herrn da sein. So wird es sein, sagt Jesaja, so wird es sein. Eine wunderbare Perspektive. Und nur wer für seine Gerechtigkeit selbst sorgen will, nur wer sich für seine Gerechtigkeit auf die eigene Frömmigkeit und auf die eigenen Taten verlassen will, nur wer sich anmaßt, er brauche nicht die geschenkte Gerechtigkeit des Messias, der sich für ihn opfert, der wird getroffen werden vom Stab seines Mundes und er wird geschlagen und werden mit dem Hauch seiner Lippen. Aber für die Anhänger des Messias, für seine Vertrauten, für die, die ihm glauben, für die wird das Königreich zur Ruhestätte werden, wie Vers 10 sagt. Da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais. Ja, das sind wir, die Heidenvölker, der als Banner für die Völker dasteht, als Hinweisschild. Und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Und es wird für uns zur Ruhestätte werden, die Nähe, die ewige Nähe des Herrn. Er wird uns nicht richten, weil er uns gerettet hat. Und er hat uns gerettet, weil wir das rechtzeitig erkennen durften, was Jesaja 64, Vers 5 schreibt. Da sagt er, wir sind alle geworden wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wenn Sie das kapiert haben, Wenn sie das begriffen haben, dass was ihre eigene moralische Integrität vor Gott angeht, ihre eigene Leistung, ihre eigene Frömmigkeit, dass das angesichts des heiligen Gottes nicht mehr wert ist als ein besudeltes, altes, zerrissenes Stück Kleid. Dass sie nicht mal mehr guten Gewissens in die Altkleidersammlung geben können. Wenn sie das begriffen haben, dass das ihr Leben ist, dann wissen sie, dass sie den brauchen, der sie gerecht macht und der sie gerecht spricht. Und dann wird seine Nähe für sie zur ewigen Ruhestätte. Das ist die Aussicht, so wird es sein. Und dann kommt Jesaja auf die Zielgerade, weil er weiß, nein, es ist nicht zu schön, um wahr zu sein. Nein, die königliche Hoffnung ist keine Utopie, sondern Prophetie. Aber wer wird dabei sein? Wer wird diese Hoffnung am Ende genießen können? Für wen wird sie sich erfüllen? Darauf kommt es jetzt für uns persönlich an. Und das ist das Dritte, wie kommt man rein? Erste Frage, wer ist der König? Zweite Frage, wie wird es sein? Und jetzt zum Schluss die dritte Frage, wie kommt man rein? Und das wird beschrieben in den letzten 6 oder 7 Versen, 10 bis 16. Zwei verschiedene Gruppen hat Jesaja im Blick. Und ich rate Ihnen, studieren Sie das in dieser Woche nochmal mit Leuchtstift und streichen Sie sich die einzelnen Dinge an, die Ihnen auffallen. Da ist von den Heidenvölkern die Rede, also von uns, in Vers 10 und in Vers 12. Es wird geschehen, da werden die Heidenvölker nach diesem Spross aus dem Stumpf Isais fragen. Und Vers 12, er wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten. Ja, und auch für den Rest seines Volkes Israel. Das wird ganz klar gesagt. In Vers 11, um den Überrest des Volkes Israel, er wird seine Hand ausstrecken, um sie loszukaufen, um sie frei zu machen. Vers 12, er wird die Verjagten Israels sammeln und die zerstreuten Judas zusammenbringen. Es gibt eine Zukunft für das Volk Israel. Das sagen die Propheten wieder und wieder und wieder. Und der König, Vers 10, der steht da als ein Banner für die Völker. Was war ein Banner? Ein Banner war ein Panier, ein weithin sichtbares Hinweisschild. Der König selbst ist das Banner. Er selbst ist die Anlaufstelle, er selbst ist das Hinweisschild. Jesus ist das Hinweisschild auf dem Himmel. Deswegen hatte er damals im Gespräch mit dem jüdischen Gelehrten gesagt, der Menschensohn muss erhöht werden, nämlich an das Kreuz, Johannes 3, Vers 14. Dieses Kreuz muss aufgerichtet werden in der Welt. Damit alle sehen, der Sohn Gottes ist für uns gestorben und er ist für mich da und er lebt und er ist auferstanden und ich darf zu ihm flüchten, ich darf zu diesem Banner des Kreuzes flüchten. Ich darf ihn suchen und ich darf ihn und werde ihn da finden. Wer rein will in das Königreich, wer Frieden finden will in dieser Ruhestätte, der muss zum Banner des Kreuzes kommen. Und unsere Aufgabe als Jesus-Jünger ist, dieses Banner anzuleuchten, dieses Banner in den Fokus zu rücken, auch in dieser Weihnachtszeit. Dieses Banner öffentlich auszurufen und sichtbar zu machen und es auch den Heiden in unserer Postmoderne zu sagen, wenn ihr ihn sucht, fragt nach ihm, er ist das Banner für euch, er ist da, ihr könnt ihn finden. Und der König kümmert sich nicht nur um die ganze Welt, sondern er kümmert sich auch um sein angestammtes Volk Israel. Er bleibt ihnen treu. Schauen Sie, es steht hier in Vers 11. Es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um Israel zu retten. Und in Vers 16 steht übrigens, wann das erste Mal war. Nämlich damals, als er sie rausgeholt hat aus Ägypten. Wie es für Israel eine Straße der Freiheit gab an dem Tag, als er sie damals aus dem Land Ägypten rausbrachte. 1400 vor Christus, 1300 vor Christus. Ja, er bleibt ihnen treu. Das erste Mal, die Rettung damals aus der Sklaverei in Ägypten, als er sie rausführen ließ durch Mose. Und jetzt das zweite Mal, am Ende der Zeit, die Rettung aus den Händen der Weltmächte am Ende der Geschichte. Er wird es ein zweites Mal machen, er wird sie rausholen, er wird sie nicht hängen lassen. Und wenn sich die Völker noch so sehr verschwören gegen Israel, und wenn sie ihre Waffenarsenale aufrichten, es wird ihnen alles nichts nützen. Denn er, so sagt es Vers 11, wird zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest des Volkes loszukaufen aus Assyrien und Ägypten. Und wissen Sie, Assyrien und Ägypten, das steht hier für die damaligen Großmächte. Die waren die Feinde Israels. Und dann wird das aufgeweitet, auf alle Himmelsrichtungen wird es ausgeweitet. Ja, weiter südlich als Ägypten waren Patros und Kusch, von denen ist hier die Rede. Weiter östlich als Assyrien waren Elam und China. China ist nicht China, sondern Babylon. Weiter nördlich war Hamat. Und der ganze Westen war abgedeckt durch die Inseln des Meeres. Sei es die Weltmacht Assyrien im Osten, sei es die Weltmacht Ägypten im Südwesten damals, sei es alles, was über Ägypten und über Assyrien hinausgeht und über den Norden und über den Westen und über den Süden und über den Osten. Keine weltliche Macht kann Gottes Leute mehr gefangen halten. Keine weltliche Macht kann das. Und keiner weltlichen Macht wird es gelingen. Denn der Messias ist aktiv. Er wird sie loskaufen, Vers 11. Er wird sie, sehen Sie hin, zusammenbringen, Vers 12. Er wird sie sammeln, die sich nach ihm ausstrecken, die Verjagten, die Zerstreuten. Er wird sie retten. Er wird es tun. Er wird Israel wieder vereinigen. Und Jesus hat das dann ja nochmal aufgenommen und er hat es gesagt in Matthäus 24, Vers 31. Da sagt er im Grunde genommen das Gleiche, was Jesaja hier ankündigt. Matthäus 24, Vers 31 in seiner großen Endzeitrede. Da sagt unser Herr, und Gott wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, also von den vier Himmelsrichtungen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Er wird es tun. Er wird sein Volk wieder vereinigen. Und er wird eine innere Aussöhnung in Israel schaffen zwischen dem Nordreich und dem Südreich. Vers 13, wir können das jetzt nicht mehr im Einzelnen auslegen. Und er wird ihnen Stärke geben gegen ihre Widersacher und ihnen helfen, alle Widerstände zu überwinden. Vers 14, und schließlich die Liebe des Königs wird alle Hindernisse und Barrieren beseitigen. Das müssen wir uns nur anschauen, Vers 15. Auch wird der Herr die ägyptische Meereszunge zerteilen, damit ist das Rote Meer gemeint. Und mit der Glut seines Hauches seine Hand über den Strom schwingen. In einigen Übersetzungen steht hier zurecht, über den Euphrat schwingen. Also weltweit, nicht nur das Rote Meer in der Nähe, sondern der Euphrat, ganz im Osten. Und er wird ihn zu sieben Bächen zerschlagen, so dass man mit Schuhen hindurchgehen kann. Alle Hindernisse werden beseitigt werden. Und das beweist die weltweite Dimension, in der Messias herrschen wird. Und schauen Sie, diese trennenden Meere, die sind zugleich ein Bild für das wichtigste Hindernis, das uns von dem Reich des Königs trennt. Und Sie wissen, was das ist. Das ist unsere Sünde. Unsere Sünde, unsere Gottlosigkeit, unser Unglaube, der uns vom Reich des Königs trennt, der uns von der Heimat abschneidet. Und der König wird all das beseitigen. Er wird diese tiefen Wasser so machen, dass man mit Schuhen durchgehen kann. Dass man nicht versinkt, dass man sich nicht nass macht, sondern dass man sicher durchkommt. Ein weltweites Reich wird er aufrichten, in dem alle, die an ihn glauben, unter seinem Schutz leben, in Sicherheit und Gerechtigkeit und Geborgenheit und Frieden. Und all die, die im Glauben an Jesus vorher gestorben sind, bevor er wiederkommt, die werden dann dabei sein, sagt die Bibel an anderer Stelle. Unsere Verstorbene, die wir am Montag beerdigt haben, die wird dann dabei sein in diesem Reich. Und die wird in voller Freude und Gesundheit und Kraft ihrem Herrn dienen. Und schauen Sie, so beseitigt der König alle Hindernisse bis Vers 15. Und Vers 16 dann, das Letzte, er bahnt einen Weg. Und es wird eine Straße vorhanden sein für den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist, von Assyrien her, also aus der Bedrängnis her, wird diese Straße freigemacht werden. Wie es für Israel eine solche Straße gab, an dem Tag, als es damals aus Ägypten auszog. Der Herr wird das machen. Er wird den Weg freimachen. Und schauen Sie, Assyrien ist hier eine Chiffre für Bedrängnis, für Gefangenschaft, wie Ägypten damals. Und setzen Sie hier in Vers 16, wo Assyrien steht, doch einfach Ihre Not ein, die Sie gefangen halten will. Setzen Sie da doch einfach die Angst ein, die Ihnen die Kehle zuschnürt. Setzen Sie da doch einfach die Traurigkeit ein, die Ihr Herz lähmt. Das ist Ihr Assyrien zurzeit. Und die vielen ungelösten Fragen, er wird sie rausführen. Und er wird einen Weg machen. Und Weg sagt, wir müssen im Glauben darauf gehen. Er macht den Weg und nun geh im Glauben darauf und vertraue ihm. Er sorgt für dich. Ein gebahnter Weg aus der Not, dieser eine Weg, den der Herr dir bahnt. Mein Vater hat oft erzählt, wie er als 16-Jähriger mit seiner Familie im Krieg flüchten musste. Bei Nacht und Nebel haben sie sich auf den Weg gemacht mit einem Pferdewagen. lebensbedrohlich. Sie hatten keinen Überblick über die Situation. Sie wussten nicht direkt, wo es hinging. Nur irgendwie in den Westen, irgendwie in die Heimat. Aber es gab diesen einen Weg, auf dem der Treck fuhr. Und er hat das oft erzählt und beschrieben. Da durften sie sich einordnen auf diesem einen Weg. Und dann haben sie mal versucht, diesen Weg zu verlassen, weil sie glaubten, sie könnten eine Abkürzung nehmen. Und sie haben nach wenigen Kilometern gemerkt, der führt in die Irre, dieser Weg. Das ist keine Abkürzung. Und sie haben es dann mit größter Mühe geschafft, diesen Pferdewagen irgendwie zu wenden auf diesem Weg, der sie in die Sackgasse führte. Und dann haben sie sich wieder einreihen dürfen in den großen Weg, der zum Ziel führt. Und zeitweilig wurde dieser Treck dann auch durch Flugzeuge von oben geschützt. Ein gesicherter Weg. Der eine Weg, der Weg, auf dem sie dann wirklich in der Heimat auch angekommen sind durch Gottes Gnade. Und das ist mir ein Bild für diesen Vers 16 geworden. Er bahnt den Weg. Er hat ihn bereitet. Er hat am Kreuz sozusagen alle Hindernisse aus dem Weg geschafft, die diesen Weg für dich verstellen könnten. Und du darfst jetzt im Glauben auf diesem Weg gehen, in die Zukunft, die er für dich bereithält, voller Gerechtigkeit und Sicherheit und Freude, weil er da ist und eine Ewigkeit mit dir verbringen will. Das ist das Ziel. Und deswegen in diesem großen Panorama, das Jesaja ausbreitet, da darfst du dich ganz persönlich einordnen. Auf seinem Weg, hier in Vers 16, da ist Platz für dich. Auf seinem Weg ist Platz für dich. Du darfst im Glauben an Jesus darauf gehen, auf diesem Weg. Und zu seinem Banner, zu seinem Kreuz darfst du dich halten. Das ist ganz persönlich. Und zugleich öffnet Jesaja 11 uns einen weiten Blick in die globale Zukunft. Ein riesiges Panorama. Und wohlgemerkt nicht als Vision, sondern als Prophetie. Liebe Gemeinde, wer die weltpolitischen Entwicklungen der letzten Jahre auch nur ein wenig beobachtet, der weiß, dass unsere Zeit sich immer stärker auf eine zentrale Weltregierung zubewegt. Und wer das beobachtet, den wundert es auch nicht, dass viele Staatenlenker Europas lieber schwerste Nachteile für ihre Länder in Kauf nehmen, als den Traum oder die Ideologie einer von Menschen organisierten Einheit aufzugeben. Lieber setzen sie das letzte Geld in den Sand, als auch nur einmal den Gedanken zu denken, es könnte etwas anderes geben als diese menschengemachte, geträumte Einheit. Und so wird die europäische Einheit fast zu einem Götzen, dem sich jeder unterwerfen muss, der noch einigermaßen auf der politischen Bühne mitspielen will. Und alles, was diese Einheit scheinbar gefährdet, wie zum Beispiel ein militanter Islam, wird dankbar zum Anlass genommen, um die staatliche Kontrolle des Einzelnen noch weiter auszuweiten. Viele, die da mitmachen, merken wahrscheinlich nicht, was sie tun. Aber die Bibel sagt, dass es so kommen wird. Die Bibel sagt sehr deutlich, es wird eine Weltregierung kommen. Wir wissen nicht, wann das ist. Wir wollen nicht spekulieren. Wir sind keine Sektiere, aber wir müssen einfach nüchtern sehen, was die Bibel sagt. Es wird die totale Kontrolle geben. Und dann wird es den totalen Krieg geben gegen das Volk Israel und gegen jene, die dann noch an Jesus glauben. Und die Bibel sagt auch, dann, wenn sich die Dinge zuspitzen, dass dann der Zeitpunkt immer näher rückt, zu dem unser König wiederkommen wird. Und der Herr Jesus hat in Lukas 21, Vers 28 gesagt, dann erhebt eure Häupter, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Das ist die große Perspektive. Und da greift Jesaja 11. Unser König wird sich am Ende durchsetzen. Er wird das tun. Wissen Sie, der Anfang wurde an Weihnachten gemacht. Der Anfang war der kleine Stumpf Isais. Aber der Rest, der wird sich erfüllen, wenn Jesus wiederkommt. Und persönlich darfst du schon jetzt in sein Reich hineinkommen. Seit Weihnachten und Ostern darfst du wissen, du lebst in einer Welt, in der die Machtfrage geklärt ist. Das ist so erleichternd und entlastend. Du lebst in einer Welt, in der die Machtfrage geklärt ist. Natürlich nach außen hin sieht man das dieser Welt noch nicht an. So wie man es dem Stumpf Isais nicht angesehen hatte, dass daraus der König kommen würde. Man sah es ihm nicht an. Aber als die Zeit reif war, da kam er, dann ist er gekommen. Und so wie Jesus die vielen, vielen anderen Verheißungen schon erfüllt hat, wird er auch die übrigen erfüllen, die noch ausstehen. Roger Leeby ist ein solider Altsprachler und Archäologe, der hat sich viel mit Judaistik befasst. Er hat vor einiger Zeit ein bemerkenswertes Buch herausgegeben, Leben wir wirklich in der Endzeit? Mehr als 175 erfüllte Prophetien. Und er hat hier viele biblischen Prophetien zusammengestellt und kommentiert und analysiert, die sich schon erfüllt haben. Man muss nicht mit jeder einzelnen Beobachtung und Bewertung hier in diesem Buch übereinstimmen, aber die große Linie, die kann man bei nüchterner Betrachtung der Fakten nicht wegdiskutieren. Und es ist eine starke Ermutigung, dieses Buch zu lesen von Roger Leeby, weil es zeigt, wie viele Prophetien eindeutig der Herr schon erfüllt hat aus seinem Wort. Und so wird er auch jene erfüllen, die noch ausstehen. Und dann wird alles so kommen, wie wir es heute Morgen in Jesaja 11 lesen durften. Ich komme zum Schluss. Wir dürfen das mitnehmen. Das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Zukunft. Was Sie da in der Hand haben auf Ihrem Zettel, diese 16 Verse, das ist unsere Zukunft. Und mit weniger werden wir uns nicht zufrieden geben. Wir werden uns nicht damit zufrieden geben, hier noch ein paar schöne Jahre zu haben, wenn es gut geht. Wir werden uns nicht damit zufrieden geben, einigermaßen ordentlich durchs Leben zu kommen. Wir werden uns nicht damit zufrieden geben, unsere beruflichen Pläne einigermaßen ungekürzt verwirklichen zu können. Das ist nicht der Punkt, sondern das ist unsere Hoffnung. Wer ist der König unserer Zukunft? Es ist der Messias aus Davids Stamm. Es ist der Jesus, der sein Banner des Kreuzes aufgestellt hat in dieser Welt. Wie wird es sein? Es wird sein, so wie es hier geschildert ist. Voller Gerechtigkeit, voller Sicherheit, voller Herrlichkeit, voller Ruhe, voller Frieden, voller Rettung. Und wer kommt da rein? Jeder, der den Messias sucht. Jeder, der sich zu diesem Banner flüchtet, das er aufgestellt hatte. Ein einziger Ort, dieses Kreuz, an dem es Vergebung gibt. Wer kommt da rein? Jeder, der seinen Fuß auf diese Straße setzt, auf diesen Weg, der uns sicher nach Hause bringt, durch alle Anfeindungen und Gefahren hindurch. Und dieser Weg hat nur einen einzigen Namen, nämlich er trägt den Namen dessen, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Friedrich von Brudelschwing, der Gründer der Anstalt Bethel, dieser Oase für das Elend dieser Welt, der stieg an Weihnachten auf die Kanzel und auf den Holzstühlen, die da reingefahren wurden, saßen die Körperbehinderten, in den Bänken saßen die Epileptiker neben ihren Pflegern. Auf den vielen Liegen, da rissen die Schwerstbehinderten ihre Augen weit auf. Ein fast unüberbietbares Bild von menschlicher Not und Traurigkeit und Verzweiflung. Und Vater Brudelschwing stieg auf die Kanzel und er fasste die Botschaft von Weihnachten in diesem einfachen Satz zusammen, dass er sagte, das ist das Wunder der Weihnacht, dass ganz traurige Leute ganz fröhlich werden können. Das ist das Weihnachtswunder, dass ganz traurige Leute ganz fröhlich werden können, weil wir so einen starken Retter und König haben. Und wenn du morgen wieder daran leidest, an dem Schweren, was Gott noch zulässt in deinem Leben, und wenn du später nach Hause kommst, schon wieder konfrontiert wirst mit all den Alltäglichkeiten, durch die du dich durchkämpfen musst, dann nimm dir Jesaja vor und lass dich durch Jesaja daran erinnern, dass das dein König ist, von dem hier die Rede ist. Das ist dein König, wenn du zu Jesus gehörst und dass er dich genau versteht, weil er selbst so viel durchgemacht hat. Er ist nicht auf Wattebäuschen gebettet worden, als er kam. Er musste diesen ganzen niedrigen Weg gehen. Er wurde der Zweig aus dem Stumpen Isais. Und er wurde der Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Aber er hat es allen gezeigt. Und er hat in einem Kraftakt all unsere Not auf sich genommen. Und darum kann er dir wirklich Frieden geben. Darum kommst du bei ihm wirklich zur Ruhe. Und in der Zukunft, da wartet so viel mehr auf dich. Da wird es so viel besser sein, siehe Jesaja 11, als du dir jetzt auch nur ansatzweise vorstellen kannst. Entscheidend ist, dass dein Leben diesem König gehört und dass du ihn bittest, Herr, rette mich, halte mich fest. Ich will nichts mehr und nichts anderes, als dir zu gehören und in deinem wunderbaren Reich dabei sein. So darfst du beten. Amen.